Football Leaks, wie gierige und mächtige Bosse den Fußball zerstören. Ein Podcast von Hendrik Maaßen und Moritz Casalet.
Die Football Leaks, das größte Datenleck der Geschichte. Ein Whistleblower hat dem Spiegel 70 Millionen Dokumente zur Verfügung gestellt und das Nachrichtenmagazin teilt diesen riesigen Datensatz mit einem europäischen Recherchenetzwerk, zu dem auch der NDR gehört. Und wir haben herausgefunden, der europäische Vereinsfußball steht vor einer Revolution. Der Rechtsdirektor des FC Bayern, Michael Gerlinger, sagt zwar:
Also meine Theorie ist, dass diese Konfrontation jetzt dazu geführt hat, dass die Super League noch nie so weit weg war wie jetzt.
Doch 10 Tage vor der Veröffentlichung der Football Leaks gibt es eine große Wende in der Recherche. Wir sitzen, wie fast jeden Morgen, in kleiner Runde bei der Teamkonferenz, als unser Projektleiter Sven Lohmann uns erzählt, dass alles anders kommen soll.
Wir haben eine relativ bahnbrechende Entwicklung. Es gibt ein neues Dokument, und zwar die Finalisierung der Super League, die 21 kommen soll. Die Verträge sollen jetzt im November unterschrieben werden. Die Geschichte ist einfach jetzt scharf.
Das neue Konzept weicht ein bisschen von dem ab, was die großen Clubs, auch angetrieben vom FC Bayern, ursprünglich geplant hatten. 11 Vereine sind Gründungsmitglieder der European Super League, darunter auch die Münchner. 5 weitere Clubs, darunter Borussia Dortmund, werden als Gäste mitspielen. Also insgesamt 16 Mannschaften. Die Gründungsmitglieder sollen Teilhaber einer Firma werden und zu unterschiedlich großen Teilen mitverdienen. Alle Teilnehmer bekommen ein Startgeld und zudem gibt es Prämien für die einzelnen Vereine. Die richten sich danach, wie viele Fernsehzuschauer sie haben und welchen Platz sie am Ende belegen. Um wie viel Geld es insgesamt geht, steht noch nicht fest. Und auch der Modus ist noch unklar. Also ob es zum Beispiel 2 Achter- oder 4 Vierergruppen gibt, bevor es dann in die K.O.-Phase geht. Der unterschriftsreife Vertrag liegt uns vor. Die Clubs sollen den Zeitplan für die Schaffung der neuen European Super League noch im November beschließen. 10 Tage vor der Veröffentlichung nimmt ein wichtiger Teil unserer Recherche also eine große Wendung. Und die Fernsehdokumentation läuft erst 2 Tage, nachdem die Meldung von der Super League auf dem Markt sein wird.
Ich halte das für überhaupt nicht schlimm, weil wir ja die Geschichte erzählen. Genau. Wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise welche geheimen Hinterzimmerabsprachen, welche Planungen an allen anderen vorbei hat es gegeben. Und bis zuletzt war ja oder ist jeder ahnungslos, ne? Bis auf die wenigen, die eingeweiht sind. Das heißt, die trifft das mit der vollen Breitseite. Und diese Geschichte kann keiner erzählen. Es kann jeder nur die Geschichte erzählen, das ist der Plan und jetzt geht's los und dann kannst du da irgendwie eine Meinung zu haben. Aber diese ganze Geschichte hinter der Geschichte, die können nur wir erzählen.
Eigentlich wird jetzt die Genese sogar spannender.
Sie wird sogar spannender, weil du kennst jetzt den Befund und verstehst alles andere noch viel besser. Und das ist der Mehrwert, glaube ich, auch dann.
Der europäische Vereinsfußball steht also davor, sich stark zu verändern. Wir bitten die Bayern um eine erneute Stellungnahme. Als Antwort bekommen wir:
Weder die Existenz noch der Inhalt eines von Ihnen bezeichneten Binding Term Sheets ist dem FC Bayern München bekannt.
Zu vertraulichen Gesprächen wolle der Verein grundsätzlich nichts sagen.
Yeah, good morning together. We would like to talk to you today about the publication plans and
Wir sind in Brüssel. Raphael Buschmann vom Spiegel begrüßt Kollegen aus ganz Europa. 40 Journalisten aus 8 Ländern haben sich getroffen, um die letzten Wochen bis zur Veröffentlichung der großen Geschichten zu besprechen.
Sven Lohmann from NDR.
Andreas Mayhoff, der Spiegel. Handpark NDR.
Sie alle haben Zugriff auf die Daten. Keiner recherchiert nur für sich. Über eine verschlüsselte Internetplattform teilen alle alles miteinander.
Also für mich ist nach wie vor das Überraschendste an den Football Leaks, mit was für einer Häufigkeit Funktionäre im Fußball lügen. Es gibt im Prinzip, die Lüge ist das Hauptwerkzeug von Funktionären im Fußball. Wir konnten das diesmal sehr, sehr stark sehen, beispielsweise an der Super League-Geschichte, die eine Geschichte ist, die abseits der Öffentlichkeit spielt und bei der sich fast alle Funktionäre sehr bemühen, den Menschen draußen zu sagen, das kommt nicht, es wird keine Super League eingeführt, die Champions League und die Bundesliga sind unsere Heimathäfen und gleichzeitig arbeiten sie im Hintergrund genau an diesem Ausstieg.
Für uns ist super, dass wir hinter die Kulissen der Organisation FIFA sehen können und auseinandernehmen können, was sagen die öffentlich Und was sagen Sie hinter verschlossenen Türen und was entscheiden Sie?
Der Fußball mag immer wieder propagieren, dass er für Fairness steht, dass er für bestimmte Werte steht. Wir sehen davon in den Dokumenten nichts.
In unserem kleinen Büro beim NDR läuft der Tischventilator inzwischen auf der höchsten Stufe. Der Jahrhundertsommer hat seinen Höhepunkt erreicht. Durch die beiden sperrangelweit geöffneten Fenster kommt nicht nur Luft, sondern auch das Dröhnen einer Baustelle. Die wird uns bis zum Ende begleiten. Und so wie der Bagger in der Erde gräbt, wühlen wir in den Dokumenten. Katrin Kampling sucht gerade Daten zum Financial Fair Play. Das ist eine Regel, die den Fußball eigentlich gerechter machen soll. Kurz gesagt bedeutet Financial Fair Play, dass jeder Verein nur so viel ausgeben darf, wie er auch einnimmt. Die Football Leagues belegen aber, manche Clubs brechen diese Regel massiv und kommen trotzdem damit durch, mit Hilfe des heutigen FIFA-Präsidenten.
Dann gebe ich jetzt mal Gianni Infantino ein. Wir haben ja ein Programm, das sieht so ein bisschen aus wie Google und durchsucht unsere ganzen Dokumente. Also die laufen im Hintergrund auf dem Server und er durchsucht eben stichwortartig nach dem, was ich oben eingegeben habe. In diesem Fall Gianni Infantino und das spuckt mir aus E-Mails. Also eine fünfstellige Zahl ist das und eine vierstellige Zahl an Dokumenten, an anderweitigen Dokumenten.
Wir finden viele Daten, die Infantino schwer belasten und Beweise dafür, dass Financial Fair Play mit Fair Play nicht viel zu tun hat.
Der Rekordtransfer von Fußball-Superstar Neymar von Barcelona nach Paris ist perfekt. Der 25-Jährige unterschrieb am Abend einen 5-Jahres-Vertrag in Paris. Das teilte der französische Fußball-Topclub mit. Zuvor hatten Neymars Vertreter die festgeschriebene Ablöse von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt. Neymar ist nun der mit Abstand teuerste Fußballer der Welt.
222 Millionen? Ich weiß nicht, warum man solche Summen bezahlt, mit welcher Begründung?
Kein Fußballer ist so viel Geld wert.
Irgendwie muss man das ja auch in Relation setzen zur normal arbeitenden Bevölkerung. Da hört es einfach auf, vernünftig zu sein. Das ist schon abartig.
Der Wechsel von Neymar spaltet 2016 die Fußballwelt. Und nicht nur Fans fragen sich, wie können solche Summen bezahlt werden? Geht das noch alles mit rechten Dingen zu? Schließlich hatte sich die UEFA 2011 selbst eine Regel gegeben, das Financial Fair Play. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Ablösesummen eben nicht immer größer werden. Christian Müller hat die Financial Fair Play-Regel mitentwickelt.
Das Kernstück von Financial Fair Play ist die Break-Even-Regel. Die besagt, und das ist ja eigentlich eine Weisheit auch des Volksmunds, man soll nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. So, das geht nämlich nicht gut. Jetzt ist die Regelung, die es im Fußball beim Financial Fair Play gibt, die, dass man nicht nur auf ein Jahr guckt, und es geht über einen 3-Jahres-Zeitraum, und man darf auch ein bisschen mehr ausgeben, als man einnimmt. Das ist gar kein Problem. Und es wird auch gar nicht alles, was man ausgibt, mitgerechnet. Beispielsweise Aufwendungen für die Jugendarbeit eines Clubs oder auch für gemeinwohlorientierte Projekte, die zählen gar nicht mit. Insofern klingt diese Grundidee, wie ich finde, sehr überzeugend und vernünftig.
2011 hat Paris Saint-Germain 240 Millionen Euro Schulden. Das Wüstenemirat Katar kauft den Verein. Genauer die Qatar Sports Investments, eine Tochter der größten katarischen Staatsholding. Seitdem fließen ununterbrochen Unsummen zwischen Doha und Paris. Ganz offenkundig viel mehr, als der Verein an anderer Stelle einnimmt. Da sagt die UEFA, das geht so nicht. Was also machen Katar und PSG? Sie tricksen weiter und beginnen damit, die UEFA zu bedrohen. Wir versuchen all das zu verstehen, wollen nach Katar reisen. Dafür müssen wir aber erstmal nach Berlin.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Katar sein Wirtschafts- und Investitionsforum erneut in Berlin ausrichtet.
Hier versuchen wir Kontakte zu knüpfen, um ein Journalistenvisum zu erhalten. Das Land am Arabischen Golf hat in etwa die Größe von Hessen. Gleichzeitig ist das Land der weltweit größte Exporteur von Flüssiggas. Mit seinen Bodenschätzen ist das Emirat fast unendlich reich geworden. Nun suchen die Kataris nach einer Strategie, wie sie auch noch Geld verdienen können, wenn vom Öl und Gas nichts mehr da ist. Die größte Holding des Landes investiert deshalb auch in deutsche Unternehmen wie Porsche, Volkswagen, Siemens und BASF. Später wird der Emir noch verkünden, dass Katar weitere 10 Milliarden Euro in deutsche Projekte stecken wird.
In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten eine gewinnbringende Konferenz und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Tourismusbehörde von Katar, die QTA, ist einer der größten Sponsoren von Paris Saint-Germain. Aber die Summen in dem Sponsoring-Vertrag sind übertrieben hoch. 5 Jahre lang zahlt die QTA an Paris im Schnitt 215 Millionen Euro pro Saison. Und sie bekommt eigentlich keine Gegenleistung. Auf dem Trikot von PSG ist damals kein Logo der Tourismusbehörde zu sehen. Im Stadion wirbt Paris auch nicht für Katar und auf der Internetseite des Clubs auch nicht.
Wir investieren nicht zu viel. Wir bezahlen einen fairen Preis für den Werbevertrag. Wir ernten die Früchte eines wichtigen Fußballvereins und haben Teil an dem großen Wachstum auf dem europäischen Markt.
Der Tourismuschef ist auch auf dem Wirtschaftsforum in Berlin. Katar nutzt seine Behörde für Scheinsponsoring, um möglichst viel Geld in den Verein pumpen zu können. Als Vereinseigentümer selbst darf man das laut UEFA-Regeln eigentlich nicht. Also beauftragt der Staat seine eigene Tourismusbehörde, um PSG mit Geld zu füttern. Denn Sponsoren dürfen das ja.
PSG ist mehr als ein Fußballclub. Es ist der einzige Fußballverein in Paris. Das bietet uns die gute Möglichkeit, nicht nur bei Fußballfans zu werben, sondern auch Menschen jenseits des Fußballs zu erreichen. Und da PSG nun so viele tolle Spieler verpflichtet hat, geht es sogar über die Landesgrenzen hinaus. Sie sind eine globale Marke geworden und das hilft uns, Katar als Ziel in der Welt bekannt zu machen.
Was ist das für ein Land, das sich mit viel Geld ein sportliches Großereignis nach dem anderen zu sich holt und versucht, den europäischen Fußball aufzumischen? Wir packen die Koffer.
Football Leaks, eine gemeinsame Recherche der European Investigative Collaboration. Für den NDR haben recherchiert Nils Kassiens, Katrin Kampling, Sven Lohmann, Hendrik Maaßen, Han Park, Nino Seidel und Birgit Wernke.